Audio Now.
Es gibt wieder Neues bei den Johnsons. Worum geht es heute bei den Johnsons? Alle sind willkommen bei den Johnsons. Willkommen bei den Johnsons, Johnsons. Willkommen bei den Johnsons.
Oh, what is love?
Baby, don't hurt me.
Benny, don't hurt me.
Wow.
Ja, wir haben heute eben unseren Fan angeguckt. Oh my God. Oh my God. It's gonna be exciting as hell, man. Richtig cool.
Ja, richtig, richtig cool. Für uns gibt es sehr viele coole News diese Woche irgendwie, aber wir skippen tatsächlich den Random Talk heute mal wieder, denn wir haben euch ja letzte Folge schon angekündigt, dass wir auch diese Folge wieder zwei spannende Gäste haben.
Oh,
wer
ist
das denn?
Es sind Moritz und Julie von dem Kanal Salt & Pepper. Die kennen ja einige, die hier unseren Podcast hören, schon, haben schon mit den beiden viel gequatscht und viel schon aufgenommen. Und heute auch wieder. Und zwar ist Julie und Moritz beiden, eine sehr krasse Situation passiert. Es ging um eine Handgreiflichkeit, auch unter anderem gegenüber einem kleinen Kind. Und da haben wir uns gedacht, okay, das ist ein Thema, was man auf jeden Fall nochmal beleuchten muss und worüber wir einfach ein bisschen reden müssen und vor allem, was man in der Situation macht, wie man sich verhält. Genau. Anna hat auch noch eine Situation in Pedo, wo es darum geht, wie es dann zum Beispiel auch in behüteten Einrichtungen tatsächlich vorgehen kann.
Oder wie man zumindest denkt, dass diese Einrichtungen
wie man denkt,
behütet
richtig,
sind.
Genau,
genau, und dieses Thema hatten die beiden halt letztens, wir jumpen einfach mal so direkt ins Thema rein.
Yes.
Das hatten die in ihrer Story mal so ein bisschen beleuchtet, weil sie auch darauf aufmerksam machen wollten, wie wichtig es halt ist, besonders was halt Kinder angeht, sich da auch
Gedanken zu machen, aufmerksam
genau,
zu sein.
Genau, und dass man da Zivilcourage beweist. Und das hat mich persönlich auch nochmal so richtig wachgerüttelt, weil ich diese Story gesehen hatte und ich war so fassungslos. Also die Geschichte werden die beiden gleich erzählen, wenn wir sie reinholen. Und mein Fall ist jetzt schon etwas über, so knappe 10 Jahre her, würde ich jetzt mal schätzen. Und ich weiß, wie man sich in solchen Situationen verhält und was man tun sollte. Aber trotzdem hat es mich einfach, ich glaube, wachrütteln ist das beste Wort dafür, nochmal so richtig wachgerüttelt. Und ich dachte mir so, boah, ich muss viel aufmerksamer wieder durch die Welt laufen. Mhm. Und da dachten wir, es ist so, so wichtig, da einfach drüber zu sprechen. Und deswegen wollten wir dieses ganze Thema halt Handgreiflichkeiten oder Kindesmisshandlungen, besonders in der Öffentlichkeit, einfach auch mal in unserem Podcast beleuchten. Wir hatten Julie und Moritz in 2, 3 Folgen schon mal bei uns hier im Podcast dabei gehabt. Da ging es immer um so locker, flockige Lifestyle-Themen. Aber jetzt haben wir heute mal ein etwas ernsteres Thema mit im Gepäck, was aber super, super wichtig ist.
Ja.
Und ich würde sagen, wir holen die beiden mal rein, oder?
Let's go. So, da sind wir auch schon.
Hello.
Lang nicht mehr gehört hier bei uns im Podcast.
Ja, das stimmt.
Ja, also
freuen uns wieder dabei zu sein.
Ja, das wird richtig cool heute. Und zwar haben wir Moritz und Julie auch von dem Kanal Salt & Pepper dabei, beziehungsweise auch von dem Podcast Socken in Sandalen. ihr könnt euch aber einmal ganz kurz selber natürlich vorstellen, dass ihr kennt das Spiel.
Ja, wir sind eine Familie mit 2 kleinen Kindern und der Pepper, unserer Hündin, und reisen die meiste Zeit um die Welt in unserem Camper. Yes. Und aktuell leben wir aber in der Nähe von Frankfurt.
Genau. Yes.
Kurz und knackig.
Das war echt sehr kurz und knackig.
Der Alltagswahnsinn.
Der Alltagswahnsinn, genau. Ja, mit Solly und Nalu geht's auf jeden Fall rund. Und wir haben uns heute ein bisschen zusammengefunden, weil tatsächlich Moritz und Julie vor einer gewissen Zeit, ich glaube, wie lange ist das jetzt? 2 Wochen? 3 Wochen?
Schon ein bisschen länger.
Oder ein bisschen länger.
Schon,
ja, noch ein bisschen
so
länger,
Wochen,
stimmt. Stimmt, 6 Wochen. Ist eine Situation passiert, die einfach doch dann ein bisschen krass eskaliert ist und die auch so ein bisschen für offene Ohren oder für Furore gesorgt hat. Denn im Endeffekt war das eine Situation, die, glaube ich, auch nicht selten vorkommt.
Genau.
Ihr werdet sie gleich nochmal kurz erzählen. Und ist, ja, ich sag mal, wir werden wahrscheinlich im ganzen Podcast jetzt, wo wir jetzt reden, merken, wie sich die Welt dann doch auch weiter dreht, wie sich Generationen verhalten, verändern. Und das ist halt eben, dass Zivilcourage auch natürlich immer noch in 2022 das Wichtigste ist, mit was man als Bürger, als Aufgabe und auch als Pflicht hat. Deswegen glaube ich, würden wir einfach mal einsteigen mit, dass ihr beide vielleicht einmal erzählt, was da eigentlich nochmal passiert ist, damit wir wissen, okay, worum geht's genau?
Mhm. Also vor ungefähr 6 Wochen waren wir mit unseren Kindern auf einem Bauernhof und ganz entspannt irgendwie Kühe geguckt und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich umgedreht und habe einen älteren Herrn gesehen mit einem kleinen Jungen und war irgendwie verwundert und dachte, ach, die kappeln sich so ein bisschen. Und habe dann nochmal genauer hingeguckt, weil ich bei sowas dann immer schon so ein bisschen hellhörig bin und so Situationen einfach gerne so ein bisschen beobachte. Und habe dann aber gesehen, dass der Opa, wie sich im Nachhinein herausstellte, den Jungen mehrmals geschlagen hat. Krass, und ich war relativ weit weg, habe es aber ganz genau gesehen und habe dann laut geschrien, also weil ich erstmal diese Situation per se unterbinden wollte. Und habe dann halt geschrien, hallo, hallo, stopp, aufhören. Und bin dann halt hingerannt. Und es ging darum, ich habe auch gesehen, warum er ihn geschlagen hat. Der Junge sollte ihm die Hand geben. Ich würde sagen, der Junge war ungefähr 4 Jahre alt. Oh, und er wollte aber nicht. Also er hat sich die ganze Zeit aus dieser Hand rausgerissen. Dieser Opa hat halt diese Hand festgehalten und hat ihm daraufhin, weil er sich ja entrissen hat, ihn, glaube ich, 4-5 Mal geschlagen. Und dann bin ich aber hin und habe gesagt, stopp, was machen Sie denn da? Und hören Sie bitte auf, den Kleinen zu schlagen, das geht überhaupt nicht. Und Sie machen sich damit strafbar. Und dann hat er mich aber nur so weggewunken. Also er hat mich eigentlich, ich würde sagen, so von dieser ganzen Attitude war es so ein bisschen so, boah, nee, schon wieder eine, die nervt so ungefähr. Also es war auf jeden Fall, kam sofort rüber, dass das eine Situation war, die ihm bekannt war. Und ich habe sofort an seiner Art und Weise gemerkt, ihm ist es vollkommen egal, was ich sage. Und dann sind wir ihm hinterhergelaufen und habe gesagt, sind Sie überhaupt die Eltern von den Kleinen? Und dann hatte die Oma sich umgedreht und meinte, nein, wir sind Oma und Opa. Und dann habe ich gesagt, okay, und wissen die Eltern, dass sie ihr Enkel schlagen? Und dann meinte sie, ja, natürlich wissen die das, die machen das ja auch.
Alter! Und,
und dann meinte ich so, ja, aber das geht überhaupt nicht. Und habe halt die ganze Zeit versucht, die beiden in ein Gespräch einzubinden, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Sie sind weggelaufen und sind dann zu ihrem Auto gelaufen und wir waren dann so ein bisschen hilflos und dann habe ich gesagt, okay, Moritz, ruft die Polizei. Die sind dann aber eingestiegen und wir haben irgendwie relativ schnell gemerkt, gut, die sind gleich weg. Und dann hatte ich zu Moritz gesagt, fotografier bitte das Kennzeichen ab. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch überhaupt nicht, ob uns das was bringen wird, aber ich wollte auf jeden Fall nicht dastehen und die wegfahren lassen, ohne dass ich irgendwas von denen hatte.
Ja.
Und die sind dann auch weggefahren, genau. Und daraufhin hatte ich die Polizei angerufen und habe denen diesen ganzen Vorfall geschildert. Und habe gesagt, ich habe wirklich ein richtig schlechtes Bauchgefühl. Und dann meinten die, ja, aber wir sind die falsche Anlaufstelle, da müsste sich das Jugendamt drum kümmern.
Mhm. Was auch, und dann auch schon war krass auch, ist, finde ich. Also,
das ist auch super
strange. Dass das abgewälzt wird, Alter, das ist eine fucking Körperverletzung gegenüber einem Kleinkind. Ja. Alter, das ist.
Finde ich halt auch. Vor allem steht es ja auch im Strafgesetzbuch, dass man sich strafbar macht, sobald man sein Kind schlägt. Also deshalb fand ich es auch ein bisschen strange, dass die so ein bisschen gesagt haben, gut, damit haben wir nichts zu tun. Aber davon sollte man sich eben nicht abwimmeln lassen. Ich wusste dann aber zu dem Zeitpunkt auch irgendwie nicht so richtig weiter und hatte einen Aufruf gemacht auf Instagram und habe die Situation geschildert und daraufhin hatte mir eine ehemalige Bekannte geschrieben und meinte, Julie, ich arbeite beim Jugendamt, hier ist eine Notfallnummer, ruf da bitte an und schildere den Fall.
Ja, okay.
Und das habe ich dann auch gemacht und hatte auch echt eine sehr kompetente und sehr nette Dame am Telefon. Muss aber auch sagen, dass ich sehr vehement war. Also ich habe wirklich darauf bestanden, dass die in den nächsten 24 Stunden dahin fahren. Und sie hat mir das dann aber erklärt und meinte, wir gucken uns jetzt erstmal die Daten an, gucken, ob die schon in dieser Datenbank vorhanden sind und ob die schon mal gemeldet wurden. Und sie meinte, je nachdem wird so ein bisschen priorisiert. Also sie meinte, wenn die noch nie auffällig waren, kann es sein, dass wir in den nächsten 3-4 Tagen hinfahren. Wenn die schon mal gemeldet wurden, kann es sein, dass wir in den nächsten 24 Stunden hinfahren. Wenn es etwas Akutes ist, was uns bekannt ist, dann kann es sein, dass wir sofort hinfahren. Ach, genau, und dann habe ich gesagt, weil ich ja auch aus diesem sozialen Bereich komme und das auch studiert habe und mir ja auch lange in der Grundschule gearbeitet habe, und ich habe gesagt, hören Sie zu, dieser Fall, also ich hatte schon öfter solche Fälle in meinem Leben, aber der Mann, so wie er reagiert hat, das war für mich auf jeden Fall next level, und ich habe gesagt, mir kam das ganz, ganz, ganz grenzwertig vor, und ich hatte einfach ein super, super schlechtes Bauchgefühl, und das habe ich ihr auch so vermittelt. Und dann habe ich gemeint, können Sie mich auf dem Laufenden halten? Und dann hat sie gesagt, hören Sie zu, ich kann Ihnen nur noch sagen, ob wir rausfahren und wann wir rausfahren, aber mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Und tatsächlich hat sie mich, glaube ich, 3 Stunden später angerufen und meinte, es waren schon Kollegen da. Es war auf jeden Fall ein akuter Fall, und vielen Dank, dass Sie es gemeldet haben.
Krass. Und, oh, ja, gutes Bauchgefühl, also ich, auf jeden Fall.
Ja, genau. Wahnsinn. Und ich, genau, also ich war einfach nur dankbar, und sie meinte, hören Sie zu, es ist jetzt alles, ist alles in die Wege geleitet, aber mehr darf ich Ihnen jetzt nicht sagen. Da habe ich gesagt, alles gut, möchte ich auch gar nicht wissen, aber ich danke Ihnen auf jeden Fall, und mehr kann man dann halt auch einfach nicht tun, ne? Aber das war auf jeden Fall irgendwie wichtig, und ich muss sagen, was so für mich auch wichtig war in dem Moment, weil meine erste Instanz war ja quasi die Polizei, die mich abgewimmelt hat. Und dann vergehen so ein paar Stunden, und natürlich sitzt man dann auch zu Hause und denkt sich, okay, ich habe ja auch irgendwie viel zu tun, gehe ich dem Ganzen jetzt noch weiter nach oder nicht? Und da muss ich auch echt sagen, es ist halt super wichtig, dass man, auch wenn die ersten 2 vielleicht nicht anspringen, dass man trotzdem weitermacht, bis jemand kommt und sagt, okay, ich nehme mich ihren Fall an und wir gucken da auf jeden Fall und so weiter und so fort. Also, dass man da eben nicht klein beigibt, weil man dann irgendwie auch keine Lust auf diesen Aufwand hat oder sowas, ne?
Wahnsinn. Ja, ich finde es super krass, weil das ist auch sowas, also ne, klar, man weiß natürlich jetzt nicht genau, was passiert jetzt im nächsten Schritt, ne? Wie geht's dem Jungen, wie sind die generellen Umstände oder sowas, ne? Also beziehungsweise werden jetzt die Eltern angegangen, werden die Großeltern angegangen, kann da wirklich strafmäßig was passieren, und vor allem, wie geht's mit dem Jungen weiter, also, ne? Wie wird sich jetzt sein Leben verändern, ne? Wird das jetzt
ich glaube, das ist super schwer auszuhalten, dass man dann vor allen Dingen in eurer Situation jetzt, ihr habt das ja so hautnah mitbekommen.
Vor allem auch mit eigenen Kindern. Ne?
Ja, genau, wenn man auch noch eigene Kinder hat, so, dann ist es, glaube ich, super, super schwer, sich zurückzuhalten und einfach zu vertrauen, okay, es wird sich jetzt gerade darum gekümmert, und für den Jungen wird es in Zukunft hoffentlich alles besser. Aber ja, es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, dann, glaube ich, auch einfach loszulassen und irgendwie darauf zu vertrauen, dass auch wirklich alles besser wird, ne? Weil ich meine, wir kennen das Jugendamt, wir kennen die Abläufe, du kommst ja auch aus dem sozialen Bereich, Julie, und ich finde das schon sehr krass, also wenn die da wirklich direkt reagiert haben. Ich meine, ich komme ja auch aus dem Kindergartenbereich und habe ja schon noch studiert in dem Bereich und so weiter, und ich weiß halt auch, wenn die wirklich direkt eingreifen, dann ist das echt Alarmstufe rot, also normalerweise werden die auch so überflutet von Meldungen oder Fällen oder sonstiges. Und natürlich kann man das ja auch verstehen, dass die irgendwie kategorisieren und priorisieren müssen. Das geht ja gar nicht anders. Aber wenn die wirklich sagen, ja, wir haben sofort quasi den, wie sagen, haben ins Auto gesetzt und losgefahren, das ist natürlich schon sehr beängstigend dann.
Ja, vor allem, wo geht's dann hin? Geht's dann in die nächste Hölle? Geht's dann in die, wo es dann richtig losgeht vielleicht auch? Und ich glaube, das waren wahrscheinlich so diese Gefühle, die du da oder die ihr da als erstes hattet wahrscheinlich, ne?
Ja, also am Ende des Tages ich mache mir eigentlich weniger Gedanken über Dinge, die ich eh nicht wissen kann.
Ja.
Aber was ich zumindest weiß, ist, dass ich vielleicht einem Jungen das Leben rette oder ich einem Jungen auf jeden Fall eine neue Perspektive biete oder ich vielleicht dazu beitrage, dass so auf die Familie aufmerksam gemacht wird, dass die sich zumindest sowas nicht mehr in der Öffentlichkeit trauen. Also ich glaube, aus diesen Menschen werden wahrscheinlich nie die besten Eltern werden, aber es ist trotzdem der erste Schritt getan. Und ich sag mal, wenn das jetzt nochmal mit denen passiert und jemand anderes meldet die, dann kann es schon passieren, dass der Junge vielleicht aus der Familie genommen wird. Und das passiert aber nur, wenn eben alle hingucken und alle bereit sind einzuschreiten. Deshalb Ich bin jetzt nicht so der Typ Mensch, der sagt, ich habe hier das Bedürfnis, irgendwie jedes Kind zu retten, weil ich einfach, glaube ich, realistisch genug bin, um zu wissen, das ist nicht der Fall. Und auch dieser Junge wird wahrscheinlich in seinem Leben noch öfter geschlagen werden. Aber man kann es halt vielleicht minimieren oder eindämmen und zumindest versuchen, im Rahmen des Möglichen, ja, das irgendwie einfach zu reduzieren, so gut es eben geht, ne? Und natürlich möchte ich mir nicht ausmalen, wie es mit dem Jungen weitergeht. Und ich hoffe einfach nur, dass es was bringt. Und da muss man natürlich auch einfach auf die Arbeit der Jugendämter vertrauen, dass die dementsprechend auch eingreifen.
Ja, aber auch vor allem, ich glaube, das, was alleine schon, glaube ich, echt einen Eindruck hinterlässt, ist natürlich auch, dass du überhaupt gehandelt hast. Mhm. Dass ihr beide überhaupt auch auch nicht nur gesagt habt, so einmal so ein...
Das geht aber Kopf, gar nicht.
Genau, so im Kopf geschüttelt und weitergegangen, sondern halt wirklich auch dazwischen gegangen seid. Und ich glaube, das ist jetzt also zumindest schon mal, ich glaube, Message Nummer 1, die man jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall schon mal rausgeben kann, dass man einfach nicht wegschaut. Und das ist halt, sind nicht nur diese Szenarien, dass man halt, ne, weil gerade Kinder sind halt komplett wehrlos. Es gibt aber dieselbe Situation natürlich auch mit Heranwachsenden und Jugendlichen und auch erwachsenen Menschen oder auch Älteren. Ja. Also es gibt auch ältere Menschen, die angegangen werden und die überhaupt gar keine Chance haben, sich zu wehren. Und dann muss man halt einfach eben hingehen und diese Zivilcourage zeigen. Und wenn es halt eben nur ein Brüll ist, ein riesiger Brüll, einfach mal fett jemanden anschreien.
Einfach mal aufwachen,
Genau, sodass diese Person einfach merkt, okay, das ist, vielleicht ist mein Verhalten gar nicht so richtig jetzt gerade so, ne?
Ich glaube, viele Menschen drumherum fühlen sich halt auch schnell eingeschüchtert oder denken halt, das ist jetzt gerade nicht mein Fall, ich misch mich da jetzt nicht ein oder sonstiges und wollen irgendwie auch keinen Stress, keinen Ärger, wissen vielleicht auch, ach, wir wollen uns jetzt heute eigentlich einen schönen Tag machen. Ihr wart im Tierpark oder wo wart ihr, hattet ihr erzählt?
Nee, auf so einem Bauernhof.
Ja, Bauernhof, genau.
So ein öffentlicher Bauernhof mit so einem Hofladen, wo man so Eis essen kann.
Ja, okay. Und wahrscheinlich sind da viele Familien mit Kindern, Großeltern mit Kindern, die sich dann schön machen wollen.
Also ich meine, sowas kriegen immer mehrere mit, ne? Ja. Und das ist ja auch so erschreckend zu sehen, die Reaktion von anderen. Also meistens kommt gar keine Reaktion. Die gucken kurz und denken, also ich weiß nicht mehr, ob sie sich irgendwas dabei denken. Aber ich bin dann auch echt immer so fassungslos danach, weil ich denke, hey, also jeder kriegt das irgendwie gefühlt mit und es gibt ja auch genug Videos, ne, in denen das immer so nachgespielt wird und keine Sau reagiert, wo du einfach denkst, wow, also überleg doch mal, also es sind Kinder, Tiere, ich weiß nicht, das ist für mich immer so dasselbe, das sind so hilflos Wesen.
Ja.
Da ist einfach irgendwie, finde ich, jeder gezwungen, in einer Erwachsenenrolle auch zu reagieren, wenn es dementsprechend, soweit ist.
Ja, ich glaube auch heute in der Folge geht es auch gar nicht so sehr um den Fall selbst, sondern wir haben uns hier heute zu viert so zusammengefunden, einfach mal um so ein bisschen auch Awareness dafür zu schaffen, dass man, also wie man reagiert in so einer Situation. Mhm. Wichtig ist natürlich, wie wir jetzt schon gelernt haben, dass man reagiert und dass es halt auch Konsequenzen halt einfach hat. Und sowas passiert ja wirklich tagtäglich, ne? Also das ist ja leider keine Ausnahme, sondern es passiert überall im Sportverein, auf der öffentlichen Straße, meistens natürlich noch im eigenen Heim, wo sich die Kinder natürlich eigentlich am wohlsten fühlen, was ja eigentlich ja so dieser Safe Space eigentlich sein sollte für die Kinder. Und da sieht man es oder bekommt man es natürlich nicht so häufig mit. Aber ich habe heute auch nochmal eine andere Story mitgebracht, denn man denkt ja eigentlich, Kinder sind auch besonders in den in den Kitas oder Sportvereinen oder bei der Tagesmutter, dass sie dort besonders sicher sind, weil dort ist ja geschultes Personal. Da muss ich leider sagen, habe ich auch eine Story, die ich bis heute nicht verstehen kann. Da gehe ich auch nochmal ganz kurz jetzt drauf ein. Weil man das, glaube ich, so gar nicht erwartet einfach, ne? Dass selbst bei Kitas hinter verschlossenen Türen, dass da manchmal Dinge abgehen. Nochmal kurz zu der Story, auch vielleicht für die Leute, die heute zuhören, die jetzt so nicht regelmäßig unseren Podcast hören. Ich bin gelernte Erzieherin und habe auch Kindheitspädagogik studiert und habe vor einigen Jahren natürlich meine Ausbildung gemacht. Und war dann in einer Einrichtung, ich sage jetzt extra mal nicht den Träger, weil sonst wieder super viele Vorurteile kommen, aber vielleicht kann sich der eine das schon denken. War in einer Einrichtung, die wurde mir zugeteilt. Also ich habe quasi, damals ging ich ja noch zur Schule, habe meine Ausbildung gemacht und man musste so ein dreiwöchiges Praktikum machen und dann hatte man dazwischen wieder so einen schulischen Teil und anschließend folgten nochmal 5 Wochen Praktikum in dieser Praxisstelle. Und die wurden einem quasi einfach zugeteilt. Man hatte keine Entscheidungsfreiheit, ob man diesen Platz jetzt annehmen möchte oder nicht. Und dann war ich 2-3 Tage schon dort vor Ort und habe generell schon so einen komischen Vibe irgendwie in dieser Kita gespürt. Das ist auch eine relativ große Kita gewesen. Also ich glaube, die hatten 8 Gruppen, also wirklich sehr, sehr groß. Das war alles schon so relativ vom alten Schlag, sage ich mal vorsichtig. Also kaum junges Personal, sehr viel ältere Leute, auch sehr eingefahren, sage ich mal, viele in ihren festen Mustern. Da habe ich auch direkt gemerkt, so alles, was neu war, fanden die gar nicht gut. Auch die Einrichtung war dementsprechend auch echt schon so ein bisschen heruntergekommen. Aber ich wollte natürlich keine Vorurteile haben, mir das alles neutral anschauen und habe dann aber leider relativ schnell gemerkt, dass auch die Erziehungsmethoden relativ angepasst waren, auch so an die Kita, wie die schon aussah, wie die erzogen haben. Und da habe ich dann beobachten können, ab dem 3. Tag, dass Kinder regelmäßig, also immer die gleichen Kinder, kamen regelmäßig morgens wirklich weinend, panisch weinend in die Gruppe. Da gab es so eine Regelung, dass die Eltern ihre Kinder immer an der Tür abgegeben haben, also so in Anführungsstrichen abgegeben, sich dort von denen verabschiedet haben und die Eltern durften quasi nicht mit in die Gruppe rein. Das war halt so die Regelung. Und das waren so 5-6 Kinder, die haben immer wirklich panisch geweint, jeden Morgen, als sie da reinkamen. Und mich hat es total gewundert, weil ich mir dachte, das sind jetzt keine frisch eingewöhnten Kinder, die halt irgendwie gerade 2 Jahre alt sind oder 3 Jahre, die neu in der Kita sind, sondern das waren durchweg Kinder in verschiedenen Altersgruppen, also mal ein 3-Jähriger, eine 4-Jährige, ein 6-Jähriger, also wirklich auch ältere Kinder schon. Und dann habe ich das Ganze so ein bisschen beobachtet, wie die Erzieher das halt angehen. Ich war ja auch noch relativ neu in der Gruppe, habe dann natürlich auch versucht, mich den Kindern zu nähern, versucht, die herunterzubringen. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ja, sobald die Eltern einen Fuß aus der Tür rausgesetzt haben, wurde das Kind noch getröstet in den Armen der Erzieherin. Und sobald die Eltern weg waren, wurde dann der Nebenraum geöffnet. Die Kinder wurden in den Nebenraum geführt, sage ich mal vorsichtig. Der Nebenraum war dunkel, also das Licht, der Lichtschalter war von außen zu bedienen. Das heißt, das Licht wurde ausgemacht, das Kind wurde in den Raum gesteckt und die Tür wurde von außen zugehalten von dem Personal. Und das waren 2 ausgebildete Fachkräfte im Alter von, ich sag jetzt mal, 50 bis 65 und die haben das als normale Erziehungsmethode da angenommen und das als Ritual gesehen. Sobald ein Kind geweint hat und sich nicht beruhigen konnte, so wie sie es immer ausgedrückt haben, wurde das Kind in den dunklen Nebenraum gebracht und dort eingesperrt, bis es vor Erschöpfung eingeschlafen ist oder sich nicht mehr gewehrt hat quasi. Und das fand ich damals schon so verstörend. Krank. Das war mein allererstes Praktikum und ich dachte mir, ich habe zwar noch so gut wie keine Ahnung.
Hast du dich da getraut, was zu sagen?
Mhm, ja, da komme ich jetzt noch zu. Mhm. Ich habe mich natürlich da schon gewundert oder mich schon gefragt, so okay, das habe ich jetzt noch nie irgendwo erlebt und ich bin zwar noch nicht ausgebildet und bin noch keine ausgebildete Fachkraft, aber letzten gespürt, Endes,
dass es irgendwie nicht richtig ist.
Genau, kann man sich ja schon mit gesundem Menschenverstand zusammenreimen, dass das nicht in Ordnung ist, was da ablief. Ja, dementsprechend bin ich dann natürlich erstmal zu denen hingegangen nach ein paar Tagen, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist hier anscheinend ein Ritual, das wird immer so gemacht und habe gefragt, hey, also seht ihr das als richtig so? Also wieso macht ihr das mit den Kindern? Und habe da natürlich schon meinen ganzen Mut zusammengenommen, weil ich auch wusste, ich werde ja bewertet, ne? Also wenn ich da mein Praktikum mit einer schlechten Note absolviere, dann falle ich halt durch. Richtig. Dachte mir in dem Moment aber so, okay, ich frage ja nur, ich lerne ja auch neu dazu unter dem Motto.
Das wird
hier einfach bei den Kindern so gemacht, dass das funktioniert nicht anders. Wir haben schon alles ausprobiert und das ist halt so unsere Methode, damit umzugehen. Ja, ich bin nach Hause, habe aber auf dem Nachhauseweg noch einen Abstecher unten im Büro gemacht, wo die Leitung saß und habe mich ihr anvertraut und habe meinen ganzen Mut zusammengenommen. Ich saß auch da, ich hatte Tränen in den Augen, ich war am Zittern und so, weil ich dachte, ja, das könnte sein, dass mein Schuljahr jetzt hier auf der Kippe steht, ne? Ja. Dass sie sagen, okay, alles klar, wir geben dir jetzt eine schlechte Note und dann fällst du halt einfach durch. Ja. Ich habe es aber natürlich als wichtig empfunden und ihr die ganze Geschichte erzählt und sie war auch super empathisch und meinte, ja, alles klar, ich werde mich darum kümmern und vielen, vielen Dank, dass du dich mir anvertraut hast, das ist nicht selbstverständlich und ich werde das regeln. Am nächsten Tag kam ich morgens natürlich wieder in die Kita. Ich wurde sofort ins Büro geholt. Und wer saß in diesem Büro? Die 2 Erzieher, die mit mir in der Gruppe gearbeitet haben. Und diese Stimmung war nicht mehr ganz so entspannt und empathisch, wie es am Abend davor war. Ja, und dann plötzlich habe ich relativ schnell gemerkt, dass die mir halt ausreden wollen, dass ich mir halt das alles ausgedacht habe, dass das alles nur an den Haaren herbeigezogen wurde. Und ja, mir gesagt wurde, das ist alles hier nicht passiert. Und wie ich dann auf die Idee kommen würde, auch die Leitung, die vorher noch so empathisch war, war plötzlich, ja, also ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Wir haben hier hochqualifizierte Mitarbeiter, die seit Jahren in dieser Einrichtung arbeiten. Und das ist ja wirklich, das sind ja wirklich hohe Anschuldigungen, die ich hier tätigen würde. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, es macht gar keinen Sinn mehr, hier noch zu sitzen und weiterzureden. Bin an dem Tag auch sofort nach Hause und bin dann in die Schule, musste mich dann vor meinen Vertrauenslehrern noch beweisen, vor 5 Lehrern, vor der Schulleitung und so weiter. Und habe gesagt, ich setze da keinen Fuß mehr rein in diese Kita. Da werden mir Sachen beigebracht, die definitiv nicht richtig sind. Da werden Kinder eingesperrt. Da wird das Kindeswohl verletzt. Und die waren super misstrauisch tatsächlich, meine Lehrer, was ich richtig krass fand, weil für mich stand hier einiges auf dem Spiel. Also wieso sollte ich mir das einfach ausdenken? Ja, und letzten Endes wurde ich aus der Praxisstelle rausgeholt. Ich durfte mir eine andere suchen und mir wurde mitgeteilt, dass diese Praxisstelle aus dem Verkehr quasi gezogen wurde. Also niemand von unseren Schülerinnen musste halt mehr dorthin gehen. Letzten Endes wurde mir aber auch gesagt, alles Weitere, was passiert, geht mich nichts an. Und ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist, ob die weitere Schritte eingeleitet haben. Ich war damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mal 18 oder knapp 18. Und ja, da denke ich mir halt auch, das ist so verrückt, was selbst in so Tagesstätten, Kindertagesstätten, wo eigentlich Kinder zu eigenständigen Individuen hochgezogen werden sollen, was da hinter verschlossenen Türen abläuft.
Ja, und vielleicht kurz dazu, ich habe ja ganz lange in der Grundschule gearbeitet, bevor wir auf Reisen gegangen sind. Erstmal in der Betreuung, dann habe ich aber auch unterrichtet und also zum einen, ich habe ja auch Soziologie studiert und habe meine Bachelorarbeit über sexuellen Missbrauch geschrieben an Kindern. Krass, und da ist es tatsächlich so, dass der Querschnitt, also dass ein Kind im Schnitt 8-mal einem Erwachsenen erzählen muss, dass es entweder geschlagen wird oder missbraucht wird, bis es überhaupt das erste Mal ernst genommen wird. Das ist der Schnitt. Genau. Und als ich das damals, das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, weil ich mir dachte, krass, also wenn es so lange dauert, bis ein Kind überhaupt ernst genommen wird bei solchen Dingen, dann also können wir ja den Kindern nur helfen, indem es Menschen wie uns gibt, sage ich jetzt mal, die es beim ersten Mal ernst nehmen, ne? Und sofort in diesen Situationen reagieren. Und deswegen, diese Kinder, die bei dir in der Kita waren, das kann schon sein, dass die das auch zu Hause erzählt haben, ne? Aber das Problem ist einfach, dass so viele Kinder auch von ihren Eltern nicht ernst genommen werden. Und dass eigentlich dieses Anvertrauen an Erwachsene gar nichts bringt, weil es immer klein geredet wird, immer weggeredet wird und immer gesagt wird, ach jetzt komm, übertreib mal nicht und du stell dich nicht so an und so weiter und so fort. Und das ist einfach wirklich gruselig. Und ich hatte auch einige solcher Fälle, muss ich sagen, in der Grundschule. Und es war wirklich einfach nur unterirdisch, wie die Reaktion teilweise von Lehrern war, vom Fachpersonal. Ich hatte ein Mädchen, die war wirklich höchst auffällig. Ich bin immer wieder zur Leitung und habe gesagt, bitte alarmiert das Jugendamt, bitte. Das ist nicht normal, was hier passiert. Ich hatte zum Glück eine coole Chefin. Und dann wurde natürlich auch immer so ein Kreis einberufen mit allen Lehrern. Und die ihre Lehrerin, also die von dem Mädchen, die hat dann auch immer gesagt, ach, das ist typisch Nora, die ist schon immer so und keine Ahnung was so, ne? Und habe ich gesagt, ja, aber das entschuldigt's doch nicht. Also es wurde einfach gar nicht ernst genommen. Und das war auch ein Mädchen, was dann ins Kinderheim kam. Die wurde dann tatsächlich am Ende auch aus der Familie genommen. Aber es ist wirklich verrückt, weil wenn man sich nicht traut, diese Courage zu haben, da vehement gegen vorzugehen, und vehement bedeutet wirklich, ne, es mehrmals anzusprechen, mehreren Leuten zu erzählen, weitere Schritte einzuleiten und da einfach zu sagen, ich lasse das jetzt nicht los, bis wirklich was passiert, bis ich den richtigen Menschen vor mir habe, der mir Glauben schenkt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was das für uns schon für ein Weg ist, ne, dann ist ja auch irgendwie total logisch, dass die Kinder keinen Anklang finden.
Definitiv.
Also wenn es für uns schon so extrem schwierig ist, da Leute zu finden, die sagen, ey, ich glaub dir und das geht gar nicht und wir ändern das auf jeden Fall, ne? Das ist einfach wirklich, halt, finde ich, so erschreckend.
Ja, unnormal. Ich frage mich halt aber auch teilweise, also weil eigentlich, also wenn ich jetzt so in unseren Bekanntenkreis oder zum Beispiel auch wie ihr mit euren beiden Jungs seid, man ist ja, ich würde immer, also ja, wie soll ich sagen, also ich sehe das halt, wie aufmerksam zum Beispiel ihr mit euren Kindern seid oder zum Beispiel auch Milena und Kevin, ne, auch Freunde von uns, die waren letzte Woche bei uns im Podcast mit Nestliebe, die Kisu, und wie aufmerksam ihr mit euren Kindern seid, ne, also wie es denen geht, wie die sich verhalten oder zum Beispiel auch hier Maren und Tobi mit Lien, ne, also ich kenne halt eigentlich keine Eltern oder zumindest heutzutage oder beziehungsweise halt nicht in unserem Umkreis, die halt nicht extrem aufmerksam mit ihren Kindern umgehen. So, ne? Also, dass man einfach mal schaut, okay, wie verhalten sich die Kinder? Genau. Ja, genau, einfach mal, aber auch dieses, weil ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären, weil ich würde niemals auch nur eine Sekunde irgendwie nicht oder das abtun, wenn es meinem Kind nicht gut geht oder wenn mein Kind mir irgendwas erzählt. Ja. So, und es geht ja auch viel um das Deuten, wenn ein kleiner Junge sagt oder ein kleines Mädchen, Mama, aua, Arm oder sowas, dann sagst du ja nicht so, ja, komm, scheiß drauf, sondern dann guckst du den Arm an und guckst mal, ob da mal ein blauer Fleck ist oder ob da irgendwas anderes dran ist, ob man also das ist ja das Normalste von der Welt. Und dann verstehe ich nicht, dass halt echt es noch in der heutigen Zeit Menschen gibt, die das sowas von abtun oder denen das mehr als egal sind oder vielleicht sogar noch befeuern und sagen so, noch einen Klaps irgendwie draufgeben oder so und sagen so, ja komm, jetzt machen wir mal weiter hier, stell dich
nicht so
an.
Ja, ich glaube, viele sind halt einfach so gestresst, genervt von ihrem Alltag. Viele haben vielleicht auch mehrere Kinder gleichzeitig. Dann läuft das Sandwich-Kind vielleicht einfach so mit oder sowas, ne? Und dann ist Mama, ich will hier was, ich will da was und hier und da und jenes. Und ich kenne das ja selbst in einer Gruppe mit 25 Kindern. Natürlich kannst du da nicht zu 100% auf jedes Kind eingehen, aber es kommt auf den gewissen Moment an. Also wenn ein Kind zu dir kommt und sagt, das tut mir weh oder sonstiges, natürlich höre ich da genauer hin, als wenn ein Kind zum 20. Mal, weiß ich nicht, Anna ruft und über den Stock springt oder sowas.
Ja, genau.
Das ist natürlich was anderes. Und natürlich wird man da, ich meine, wir sind jetzt geschultes Personal, auch in diesem Sinne, also besonders Julie und ich, aber natürlich Moritz durch eure eigenen Kinder ist natürlich genauso im Thema drin und du ja auch durch unsere... Ja. Klar, jetzt nicht so vergleichbar, aber du beschäftigst dich ja auch sehr viel so mit Erziehung und hast ja auch viel Kontakt mit Kindern von unseren Freunden und in der Familie und so. Aber das finde ich furchtbar halt, ne, wenn sowas halt nicht richtig gehört wird oder überhört wird oder nicht ernst genommen wird. Und ich glaube, das ist einfach nochmal so ein Appell an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, egal ob es eure eigenen Kinder sind, Befreundete oder ihr das mitbekommt in der Kita bei anderen Kindern oder auf der öffentlichen Straße, dass man vielleicht wirklich mal genauer hinguckt und genauer hinhört und dass es euch auf jeden Fall etwas angeht, dass man nicht einfach wegguckt und sagt, ach, ist jetzt nicht mein Problem, ich will mir einen schönen Tag machen und mich nicht in fremde Angelegenheiten einmischen, sondern dass das wirklich fatale Folgen haben kann, ne, wenn man immer wieder wegschaut.
Und was man auch dazu sagen muss, ich verstehe auch total, wenn Leute sagen, okay, ich bin aber nicht der Typ dafür, dann irgendwie einen lauten Schrei loszulassen oder mich so vehement einzumischen. Das verstehe ich auch total, weil dazu gehört wirklich viel Mut. Und ich muss sagen, ich mache das auch erst, weil ich das, also jetzt so seit, keine Ahnung, 2-3 Jahren, aber auch einfach, weil ich, glaube ich, eigene Kinder habe, plus mir diese Situation jetzt aber auch bestimmt schon 15-20 Mal untergekommen ist und ich jetzt auch mittlerweile gar keine Hemmschwelle mehr habe, einzugreifen. Aber wirklich an alle, die sagen, mir ist das nichts. Also die erste Option ist, es einfach auch nett anzusprechen. Das habe ich auch ganz oft gemacht. Man kann sich so Situationen ja auch immer in Ruhe anschauen und gucken.
Ja.
Also ganz oft hatte ich zum Beispiel, dass ich gestresste Mütter beobachte, wie die zum Beispiel ihr Kind total einfach total übertrieben in ihren Kinderwagen stopfen und anschreien und noch eine runterdonnern, so. Boah. Und das ist so eine Situation, ich weiß als Mutter, wie krass das teilweise ist, ne? Dein Kind schreit, du hast nicht geschlafen, du musst den Haushalt wuppen, dann gehst du arbeiten, drehst vielleicht jeden Cent um. Und das sind so Situationen, da bin ich schon ganz oft zu den Frauen gegangen und habe gesagt, können Sie mal bitte tief durchatmen? Ich verstehe, dass das stressig ist. und mir tut es auch total leid, aber das ist wirklich kein Umgang und ihr Kleiner versteht das gerade nicht. Das sind so Situationen, da macht es durchaus Sinn, hinzugehen und die Frau vielleicht einfach mal in den Arm zu nehmen und zu sagen, sie sind eine gute Mutter, aber bitte nicht so, ne? Das ist kein Umgang.
Ja.
Da trotzdem so ein Stoppschild aufzustellen, aber nicht auf so eine vorwurfsvolle Art und Weise. Dann gibt es aber auch diese Situation, die einfach, wie wir sie erlebt haben, ne, wo ein Mann irgendwie 5-6 Mal auf das Kind einschlägt, ohne ersichtlichen Grund, also so, dass man denkt, Moment mal, das ist total zusammenhangslos, du einschreitest und er gar keine Reue zeigt oder gar keine Einsicht zeigt. Und das sind natürlich so vehemente Dinge. Und wenn man sich dann aber nicht traut, weiter einzuschreiten, weil man vielleicht Angst hat, dass der Mann gegen einen geht oder so weiter, dann ist es halt super wichtig zu gucken, hat es noch jemand gesehen? Kann man die Polizei rufen? Kann man das Nummernschild aufschreiben? Gibt es vielleicht irgendjemanden im Umkreis, der mit den Leuten verwandt ist und einem die Daten geben kann? Also das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, dass wenn man sowas mitbekommt, man sich irgendwas von diesen Menschen merkt oder halt sofort die Polizei rufen, ne? Dass man diese Situation auf jeden Fall nicht einfach so ziehen lässt.
Ja, ihr meintet ja eben, ihr habt so eine Notfallnummer von einer Bekannten von dir bekommen. Ist diese, also wisst ihr zufällig, ob diese Notfallnummer irgendwo öffentlich ersichtlich ist? Also, dass man die googeln kann oder so, falls wirklich mal so ein Notfall ist?
Also ich glaube ja.
Genau, ich glaube.
Generell gibt es ja immer so Stellen jetzt auch bei Kindesmissbrauch oder so. Es gibt ja immer so Notfallnummern auf jeden Fall, die öffentlich sind, wo wirklich, ich glaube, 24 Stunden jemand erreichbar ist. Also das ist, glaube ich, auch wenn Kinder eh schon super viele Probleme haben in der Familie und irgendwie einfach nachts von zu Hause wegrennen. Also auch da gibt es dann die Möglichkeit, dass die erstmal unterkommen können, dass die irgendwie eine Schlafmöglichkeit für die Nacht bekommen.
Aber für die, die jetzt sowas beobachten, da habe ich ja quasi wie so ein Template erstellt. Das kann ich euch auch nachher nochmal schicken. Vielleicht kann man das in diese Shownotes oder wie man es nennt, reinpacken. Weil es gibt auf jeden Fall allgemeine Notfallnummern und die leiten das quasi an das jeweilige Jugendamt, was in deinem Bezirk zuständig ist, weiter. Also es ist quasi eine Allgemeinstelle, da kannst du das erstmal schildern und die leiten dich dann an das Jugendamt, weil jeder Bezirk, also wir haben jetzt Bezirk Offenbach zum Beispiel, das ist ein Jugendamt und wenn du das in Offenbach beobachtet hast, musst du auch Jugendamt Offenbach googeln. Und die müssen sich diesem ganzen Fall annehmen. Also das, du darfst dann auch gar nichts erzählen oder so, ach nee, ist doch nicht so schlimm. Wenn du da anrufst, musst du aber auch wirklich raus mit der Sprache. Und dann, genau, das ist einfach wichtig. Und theoretisch kannst du es auch wirklich jedes Mal so machen, dass du dann das Jugendamt in deinem Bezirk googelst und da kommt immer eine Nummer und da kannst du dich immer hinwenden.
Okay, das ist schon mal gut. Ja ich glaube, das sind schon mal so ein paar ganz gute erste Infos, um falls man selber sowas mal mitbekommen sollte, was ja leider ja nicht allzu selten passiert, dass man zumindest schon mal weiß, wie verhalte ich mich. Aufs Bauchgefühl hören wäre, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger erster Punkt. Beobachten die Situation, dann natürlich hingehen, wenn es jetzt wirklich extrem sein sollte, hingehen, ansprechen, im Notfall die Polizei oder bestenfalls sogar noch das Jugendamt direkt anrufen und den Fall abgeben und hoffen, dass es sich irgendwie klärt und dass dem Kind geholfen werden kann.
Ja, ich glaube auch, dass generell das Wichtigste ist, was so aus dem Ganzen hervorgeht, dass man irgendwas macht. Also selbst wenn man merkt, boah, die Situation ist mir überhaupt nicht geheuer und ich traue mich irgendwie gerade überhaupt nicht dort einzuschreiten, weil man, weiß ich nicht, es ist irgendwie schon abends und das ist ein irgendwie großer, starker Mann, sage ich jetzt mal, ne? Selbst, dass man da, weiß ich nicht, vielleicht aus Ferne das Handy zückt, ein Video macht, irgendwas, dass man zumindest einfach
das dokumentiert.
Irgendwas dokumentiert, das Kennzeichen aufschreiben. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, irgendwas zu machen, weil wenn man gar nichts macht, ich meine, ich habe es ja auch bei uns gemerkt, wir sind ja dann echt so nach Hause gefahren und hatten so das Kennzeichen und aus unserer Familie, der ist, also Julies Onkel, ist Polizeichef in Frankfurt, der führt 3 Reviere hier und den habe ich dann angerufen, meinte so, hier, wie sieht's aus? Und selbst der hat dann gesagt, ja, nee, also schwierig, da ist da, gab es da jetzt irgendwie Verletzungen oder so? Ne? Das ist ja immer erst die erste Frage von der Polizei. Ist jemand zu Schaden gekommen? Gab es Brüche, Blut, keine Ahnung, so gefühlt, ne? Und wir so, naja, nein, er wurde halt geschlagen. So, ne? Und da meint er, ja, gut, nö, ist Fall fürs Jugendamt. Ja. Und dann vergehen halt irgendwie schon wieder so ein paar Stunden. Man denkt so, oh ja, weiß ich nicht. Irgendwie auch
man
der
ist sich
arme
halt total
Junge.
Unsicher, weil man
der arme
nicht
Junge,
weiß, was
man ist
soll.
Genau. Man denkt dann auch an den Jungen und denkt so, naja, wenn die Eltern jetzt noch einen auf den Deckel kriegen, dann wird es vielleicht für den Jungen nur noch viel schlimmer. Aber man ist dann echt in so Gewissenskonflikten. Aber am Ende des Tages denke ich mir, ja, komme ich oder sollte man immer zu dem Punkt kommen, dass man einfach irgendwas macht. Also nichts machen ist einfach das Schlechteste.
Ja, ich glaube, man redet sich dann auch... Nur ganz kurz, ich glaube, man redet sich auch schnell ein unter dem Motto, ja, wenn er aus der Familie genommen wird oder wahrscheinlich, wenn die das rauskriegen, dann gibt's heute Abend wahrscheinlich nochmal richtig Schläge oder sowas. Vielleicht sage ich dann besser doch nichts, der arme Junge, wie du schon sagtest. Aber es kann ja nur besser werden. Also wenn ihr das schon so erzählt, dass das für den Großvater halt schon so völlig normal war, auch dass er darauf angesprochen wurde, dass es ihn gar nicht gejuckt hat und die Oma dann auch noch meinte, zu Hause wird er auch geschlagen. Also das ist ja furchtbar.
Allein dann von der Kenntnis, dass dann und da ist halt auch wieder der Punkt, vielleicht, also das ist, da sind wir halt bei dem nächsten Schritt, dass halt einfach für die Großeltern das normal ist, den Enkel zu schlagen. Also war das anscheinend ja auch für die Großeltern normal, ihre Kinder zu schlagen, sodass die das dann weitergeben.
Ja, sowieso.
Das heißt, man kann halt ganz einfach Ketten unterbrechen. Das ist dasselbe wie bei Rassismus zum Beispiel auch. Du musst nicht rassistisch sein, weil deine Eltern rassistisch waren und nur weil deine Eltern dich geschlagen haben, muss es nicht bedeuten, dass du deine Kinder auch schlägst. Ne? Ja. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass das eben nicht normal ist. Ne? Und auch ein Klaps, ne, so oder weiß ich nicht, oder ins Gesicht schlagen oder sowas oder mal eine Backpfeife geben. Mal so eine Backpfeife. Ja, genau. Ne, das sind halt alle Sachen, das sind, also es ist ja auch nicht so, dass man denkt so, wenn man das früher mal gemacht hat, ne, dann kann man das heute auch machen. Mhm. Das ist ja, es gibt halt Dinge, die bewähren sich, aber es gibt auch Dinge, wo die Welt sich halt, wie gesagt, weiterdreht und wo man halt auch irgendwann merkt, ja, Moment mal, es ist eigentlich schon nicht geil. Es geht auch anders, genau, man kann mit Worten sehr viel machen. Mhm. So, und wenn man halt, das ist ja auch ein gewisses Investment in seine Kinder. Ne? Diese seine Zeit, die man investiert in seine Kinder. So, und es geht ja nicht, dass man halt hingeht und dann am Anfang sich Mühe gibt und dann irgendwann denkt so, boah, nee, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt gibt's halt einen auf eine Klatsche oder was auch immer. Sondern man muss das beibehalten. Man muss weiterhin Geduld haben, damit ein Kind sich einfach auch vernünftig entwickeln kann und sein volles Potenzial entfalten kann. Ne?
Du wolltest noch was sagen, Julie?
Also vielleicht genau ergänzend dazu noch, weil wir die ganze Zeit von Schlagen reden. Tatsächlich kommt bei mir aber auch so dieser verbale Umgang ziemlich gleich mit diesem Schlagen. Also
absolut.
Ich habe auch schon super oft beobachtet, wie Eltern zu ihren Kindern sagen, boah, du bist echt zu dumm und du kannst gar nichts und solche Sachen. Das sind auch solche Themen, wo man durchaus einschreiten darf und sagen kann, das ist irgendwie nicht schön zu beobachten, wie sie mit ihrem Kind reden und das ist total verletzend und haben sie sich mal überlegt, wie das wäre, wenn sie das hören würden. Solche Sachen, ne? Also tatsächlich darf man nicht denken, nur weil es, also eine Ohrfeige ist nicht unbedingt schlimmer als
absolut.
Dieses verbale Fertigmachen. Und das zum Beispiel beobachte ich mindestens genauso oft. Und auch da kann man sagen, sogar häufiger. Und auch da kann man den Eltern durchaus sagen, ich habe ihnen jetzt eine Weile zugehört und ich finde so, wie sie mit ihrem Kind reden, es geht gar nicht. Es tut mir leid, aber und dann kann man das auch wiederholen. Und egal, wie die reagieren, aber erstmal ist es ihnen unangenehm.
Ja.
Und ihr könnt euch sicher sein, sie werden es definitiv zumindest an diesem Tag lassen. Mhm. Und der zweite Punkt, den ich ergänzen wollte, ist, dass meine Erfahrung ist, also zumindest in der Schule, wenn ich solche Themen hatte mit Eltern und Gesprächen, dass das immer nachhaltig geholfen hat. Ja. Immer. Also ich habe die Kinder ja wirklich 2-3 Jahre betreut und ich gefragt habe, wurdest du zu Hause nochmal geschlagen? Und wirklich bei den meisten Kindern war es so, dass sie gesagt haben, nee, meine Mama schlägt mich nicht mehr. Also den Eltern, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so wirkt, ist das schon eine Lehre. Ja. Und allein diese Tatsache, dass sie merken, Also ich wurde da ermahnt, da ist jemand auf mich aufmerksam geworden und es könnte durchaus wieder passieren und ich weiß nicht, was dann die Konsequenz ist. Das ist vielen Eltern eigentlich zu unangenehm.
Ja.
Und deshalb, also man darf das gar nicht so unterschätzen und sich denken, ja gut, jetzt habe ich einmal was gesagt, aber dann geht's zu Hause so weiter. Ja, aber man sollte eher davon ausgehen, dass es vielleicht auch viel, viel besser wird für das Kind. Denn das war wirklich meine Erfahrung und das hat mich dann halt voll gefreut. Ja. Und oft ist es auch wirklich so, dass Eltern, na klar, es gibt solche und solche, aber ich sag mal so, die meisten geben trotzdem, würde ich sagen, ihr Bestes und wissen es manchmal einfach nicht besser.
Ja, das stimmt.
Und brauchen vielleicht auch einfach manchmal so einen
Denkanstoß.
Ja, voll, einfach mal so einen Denkanstoß, ja. Genau, dass sie merken, oh, okay, also das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg.
Ja. Oder einfach mal fragen,
weil die meisten lieben natürlich ihre Kinder, ne? Das, das ist auch trotz dieser Vorfälle so. Mhm. Und sind dann wahrscheinlich auch selbst nicht anders aufgewachsen. Aber deshalb ist es auch so wichtig, irgendwie Hand in Hand zu gehen, nicht wegzuschauen und zu sagen, ich sag ihnen das nicht, um ihnen einen Vorwurf zu machen, aber ich sag ihnen das, um ihnen einfach irgendwie, ja, vielleicht mal einen kleinen Denkanschluss zu geben oder ihnen hier weiterzuhelfen an dieser Stelle. Ja. Und das ist für manche halt total hilfreich, ne?
Ja. Wow, okay, ja, ich würde auch an der Stelle sagen, ich glaube, ich glaube, diejenigen, die sich vielleicht da wieder gehört haben oder vielleicht wieder gefunden haben, dass sie vielleicht ein bisschen unsensibler waren, die werden das jetzt vielleicht merken und vielleicht so die ein oder andere Handlung überdenken. Aber vor allem hoffe ich, dass wir jetzt einige da draußen erreicht haben, die jetzt einfach auch ein bisschen mehr Mut vielleicht auch haben, Dinge anzugehen. Ich fand vorhin mega gut, was du gesagt hast, dass mit dem immer in den Arm nehmen, gar nicht die Leute darauf hinweisen, ey, du machst da gerade was falsch, sondern hey, es ist schwierig, es gibt diese schwierigen Phasen. Ich habe selber Kinder oder beschäftige mich viel mit dem Bereich und es ist in Ordnung, wenn man mal wenn man mal überfordert ist oder sowas und einfach nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, zeigen,
aber trotzdem darauf aufmerksam machen.
Genau, richtig, ne, und dann dass man da sich so ein bisschen vielleicht öffnet, ne, und dass man die Menschen so darauf hinweist. Ich glaube, das hat auch viel nachhaltiger auf jeden Fall auch noch so einen Effekt einfach auch. Und ich glaube, dass wir da jetzt auch sehr viele mit Sicherheit erreicht haben, die da sagen, okay, vielen Dank für diese Folge, vielen Dank für diese Offenheit. Ne?
Hoffentlich.
Ja. Auch euch auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr das auch nochmal so ausführlich auch nochmal erklärt habt und auch nochmal erzählt habt. Und ich glaube, wir können auch alle nur hoffen, dass das auch bei dem kleinen Jungen natürlich jetzt einen Effekt erzielt hat. Ich finde es auch nochmal spannend, ob man in vielleicht 15 Jahren, ob der Junge dann irgendwie auf uns zukommt oder auf euch zukommt und sagt, hey, ihr habt mir damals das Leben gerettet. Ne? Also das wäre mit Sicherheit auch nochmal ein schönes Happy End natürlich. Ne?
Ja, also so oder so, glaube ich, sind solche Kinder einfach in dem Moment total dankbar. Und das habe ich auch in seinen Augen gesehen. Er hat mich echt wimmernd angeguckt und natürlich hat er nichts gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich in dem Moment dachte, wie schön, dass jemand für mich einsteht und das nicht einfach so hinnimmt. Also
Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für die Aufklärung und jetzt hatten wir euch auch mal...
dafür, danke euch für die Zeit.
Immer wieder gern.
Ja.
Jetzt hatten wir euch auch mal...
Mein Redeanteil jetzt nicht unser Rede.
Ja, aber Brudi, ich weiß schon, was... Ich
wollte jetzt auch den Flow nicht unterbrechen.
Ja, das ist auch vollkommen richtig. Aber ich glaube, wir haben jetzt bald ein neues Thema, wo wir uns auf jeden Fall dann nochmal sehr intensiv unterhalten können, nämlich unsere Vans.
Ja, sehr
das
gut.
Das werden wir auf jeden Fall dann nochmal nachholen. Und dann vielleicht,
kann ich dann von der Schraube und dem Rost erzählen.
genau, unsere Leidenswege auf unseren mit dem Ausbau von unseren Vans. Ja, aber mega, mega cool. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure Zeit und lasst uns da auf jeden Fall nochmal uns vielleicht irgendwann nochmal updaten und vielleicht kriegt man da nochmal die ein oder andere Folge auch noch, vielleicht mit anderen Erfahrungsberichten, vielleicht erreichen wir da jetzt auch, wie gesagt, nochmal jemanden.
Voll gerne.
Ja.
Ja, es wäre vielleicht auch cool, ne, einfach die Follower oder User oder Zuhörer zu fragen.
Absolut.
Was die schon so erlebt haben und wie sie reagiert haben und ob es vielleicht einfach noch viel mehr Tipps gibt. Also ich bin mir sicher, wir wissen auch nicht alle Tipps und vielleicht findet man da einfach ganz viele tolle Hinweise und Wege.
Ja, ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen situationsabhängig, weil ich oder wir ja auch so super viele Situationen, ich sag mal gerade, wo es so stressig ist, irgendwie am Zug oder am Flughafen, genau. Wo die eine auch meint, boah, am liebsten würde ich dem jetzt eine runterhauen.
Oder
so,
im Hotel.
Oder im Hotel, ne? Also ich sag mal immer, wo die Kinder, ich sag jetzt mal, nicht so richtig Kind sein dürfen und funktionieren müssen und, weiß ich nicht, in irgendwelchen Warteschlangen stehen müssen. Und dann gucke ich mir das auch schon immer an und dann, ja, ist es natürlich immer so ein schmaler Grat zwischen ich sag jetzt was oder ich denke mir.
Aber ich glaube, der springende Punkt ist, dass du es dir anguckst.
Ja, ja, genau, das ist wichtig.
Und viele gucken ja noch nicht mal hin, genau. Weißt du?
Also da bin ich schon sehr hellhörig geworden, einfach so, gerade wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt oder natürlich auch im privaten. Ne?
Absolut,
dass man einfach so ein bisschen ein Gefühl für die Situation bekommt und sich versucht, mal wirklich in die Lage des Kindes zu versetzen. Und wenn man irgendwie merkt, boah, nee, das ist jetzt aber echt ein bisschen grenzüberschreitend, dass man ja dann irgendwie einfach mal was sagt oder zumindest auch nur hinguckt, dass die Leute merken, ich höre zu.
Ja.
Das hilft nämlich auch
so
schon. Das hilft schon richtig oft. Ne? Man sitzt irgendwie nur 5 Meter entfernt und
guckt so
man guckt einfach so die ganze Zeit hin, bis die dann so merken, oh.
Ich werde beobachtet.
Ne? Also es ist genau, unangenehm. Ja, ich werde beobachtet. Ne? Ja. Das hilft auch schon. Also es müssen gar nicht immer die großen
Taten. Ja. Ja, stimmt.
Sondern auch kleine.
Das stimmt. Jeder soll Taten. Das auf seine Art und Weise machen. Ne?
Genau.
Ja, das stimmt.
Cool.
Ja. Ich hoffe, wir konnten allen mit dieser Folge etwas weiterhelfen und euch erwartet ja jetzt auch eine ganz spannende Zeit. Ihr macht eine große Reise. Dann wünschen wir euch natürlich ganz, ganz, ganz viel Spaß.
Yes.
Also wenn ihr bei den beiden oder eher gesagt bei den Vieren plus Hund mal vorbeischauen wollt, dann sind alle Links unten in der Shownotes für euch verlinkt und bei euch ist immer irgendwas los. Also das sollte man nicht verpassen.
Vielen Dank.
Bei euch auch.
Das stimmt. Eine Baustelle. Der nächsten.
Super.
Danke euch.
Ja, das ist auf jeden Fall die Sache. Ich muss sagen, ich bin immer noch geschockt von der Situation und denke mir auch immer noch im Nachhinein, okay, ich hoffe, dass die kommenden Generationen oder das auch jetzt schon seit längerer Zeit, denn ich glaube, das Thema Erziehung wird jetzt auch schon ein bisschen was länger sehr intensiv beleuchtet, weil ich glaube, das wurde in der einen oder anderen Generation vor uns ein bisschen was vernachlässigt.
Ja, ich glaube, viele kannten es halt auch einfach nicht anders. Genauso wie Jolie es eben schon gesagt hat, die wussten es teilweise nicht besser. Das ist zwar keine Ausrede, weil eigentlich sollte es jedem Menschen
bewusst
sein.
Schützt vor Strafe nicht.
Richtig, genau, dass so Handgreiflichkeiten gegenüber Kindern absolut nicht gehen. Genauso wie emotionale Vernachlässigung oder verbale Attacken oder sonstiges. Das weiß man natürlich. Aber trotzdem hilft es ja, glaube ich, echt einfach, die Menschen nochmal so richtig zu packen und wachzurütteln und denen, wie es jetzt auch oft schon gesagt haben, so einen Denkzettel zu verpassen.
Absolut.
Was mir nochmal ganz, ganz wichtig ist, zu sagen, wir hatten ja eben über meine Situation in der Kita gesprochen, als ich noch in der Ausbildung war. Und natürlich ist das nicht in jeder Kita der Fall.
Nein.
Also ich habe in den letzten Jahren in meiner Ausbildung, in meinem Studium und ich habe ja auch 3 Jahre fest als Erzieherin gearbeitet, da habe ich nicht ansatzweise eine ähnliche Situation wie diese erlebt. Also das war halt wirklich so, das Schlimmste, was ich halt so mitbekommen habe. Ich weiß, dass es natürlich immer schlimmer geht, leider. Ich weiß aber auch, dass es sehr, sehr viele tolle Einrichtungen gibt, Kitas gibt, Tagesmütter gibt, die sich wirklich aufopfern, um jedem Kind gerecht zu werden und jedem Kind die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und da auch nochmal an vielleicht viele junge Eltern, die jetzt auch gerade zuhören oder vielleicht auch an euch, ihr habt Freunde, die kleine Kinder haben oder so und ihr gerade eine Einrichtung sucht, hört einfach auf euer Bauchgefühl, schaut euch mehrere Kitas an, nehmt nicht direkt die erstbeste und wenn ihr ein gutes Bauchgefühl habt, ist das schon mal der richtige Weg. Ihr könnt auch Hospitationstage machen, wo ihr euch, also das gab es zumindest in meinen Kitas immer, wo ich gearbeitet habe, wo ihr euch mal einen Tag lang in die Gruppe auch setzen könnt und einfach mal schauen könnt, wie ist der Umgang mit den Kindern, auch in Stresssituationen, wie werden die Kinder behandelt, werden die angeschrien, wird denen zugehört, werden die Emotionen wahrgenommen und ernst genommen. Und ich glaube, wenn ihr das mal gemacht habt, habt ihr schon einen guten ersten Eindruck und dann kann man der Kita auch vertrauen.
Ja.
Also ich wollte das nur noch mal ganz deutlich sagen, dass natürlich nicht jede Einrichtung so ist. Das war wirklich ein absoluter Ausnahmefall und das sollte definitiv nicht der Norm entsprechen.
Richtig, und wie wir auch natürlich auch aus eigener Erfahrung, beziehungsweise gerade Anna aus eigener Erfahrung weiß, ist auch in den neuen Studiengängen wird halt ganz anders, glaube ich, auch das ganze Thema Erziehung, gerade auch im Kindesalter, beigebracht und auch studiert und durchwälzt. Und ich glaube, ja, vielleicht, wie gesagt, wenn man in die Kita geht, wie Anna auch schon gesagt hat, schaut mal, wie das Team aufgebaut ist. Sind das wirklich, ist das Team sehr alt? Ist das Team durchmischt? Ne? Und ja, ich glaube, auf diese Dinge kann man auf jeden Fall achten.
Genau.
Ich glaube, viele Sachen konnte man jetzt auch aus diesem Podcast mitnehmen.
Ja.
So, in diesem Sinne, Freunde, wünschen wir euch jetzt einen wundervollen restlichen Tag. Heute mal wieder etwas serious Thema. Und in der nächsten Episode, ja, gibt es tatsächlich was, worüber wir quatschen müssen. Wir haben auf jeden Fall noch eine Folge mit einem Gast. Das wird wahrscheinlich mein Bruder sein. Mhm. Aber das ist noch nicht versprochen. Aber da werden wir auf jeden Fall auch drüber quatschen. Auch ein wichtiges Thema. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt einmal eine tolle Woche. Oder eine tolle
ein schönes Restwochenende.
Oder vielleicht seid ihr gerade am Stepper.
Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Viel Spaß bei eurem Spaziergang. Ja.
Macht's gut.
Bis nächsten Sonntag, 10 Uhr.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Audio Now.